Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rodea.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'atu mal Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immer da brennendes Feuer.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Heran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 19. März 2022, gleich dem 28. Eswan 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Strahlende Zukunft für die ganze Welt«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Russland an den Westen. Gestehen Sie Ihre Fehler ein und erfüllen Sie die Forderungen Irans. Syrischer Präsident in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Und Nasrallah. Es gibt keine Experten- oder Hisbollah-Truppen in der Ukraine. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Russland an den Westen. Gestehen Sie Ihre Fehler ein und erfüllen Sie die Forderungen Irans. Das Außenministerium der Russischen Föderation hat die europäischen Mitglieder des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA-Atomabkommen aufgefordert, ihre Fehler einzugestehen und den legitimen iranischen Forderungen Folge zu leisten, anstatt Russland etwas Unbegründetes vorzuwerfen. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdollahian, sagte kürzlich in einem Telefongespräch mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi, dass Iran mehrere Initiativen zur Lösung des Problems ergriffen habe und die Einigung erfordere nun eine politische Entscheidung und eine realistische Sichtweise der westlichen Seite. Die Gespräche in Wien haben durch die Initiativen der iranischen Verhandlungsdelegation Fortschritte erfahren, aber die Versäumnisse der westlichen Parteien, insbesondere der Regierung von Joe Biden, die illegalen Aktionen der ehemaligen US-Regierung zu kompensieren und die Politik des maximalen Drucks aufzugeben, hat Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Landes zur Rückkehr zum Atomabkommen aufkommen lassen, was letztlich auch den Dialogprozess verlängert hat. Die Islamische Republik Iran als verantwortungsbewusstes Land hat wiederholt erklärt, dass angesichts der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten der Vertragspartner waren, der den Atomdeal verletzt hat, nun über die verifizierbare Aufhebung der Sanktionen wieder zu dem Abkommen zurückkehren kann. Syrischer Präsident in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Laut der amtlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana ist der syrische Staatschef Bashar al-Assad am Freitagabend in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Bei einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten traf sich Bashar al-Assad am Freitag mit Premierminister Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum in Dubai, berichtete Sana weiter. Während des Treffens erörterten die beiden Seiten die bilateralen Beziehungen und die Horizonte für den Ausbau der bilateralen Beziehungen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Investitionen und Handel. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur der Vereinigten Arabischen Emirate, WAM, habe sich Bashar al-Assad auch mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Sajid al-Nahyan, getroffen. Der Besuch des syrischen Präsidenten in den Vereinigten Arabischen Emiraten erfolgte Monate nach dem Besuch des Außenministers der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, in der syrischen Hauptstadt Damaskus. In dem Gespräch sei es um die brüderlichen Beziehungen der beiden Länder und den Frieden im Nahen Osten gegangen. Der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate traf sich im vergangenen November in Damaskus mit dem syrischen Präsidenten. Die USA lehnen es ab, die Beziehungen zu Assad zu normalisieren, solange es keine Fortschritte in Richtung einer politischen Lösung des blutigen Syrien-Konflikts gibt. Ein Sprecher des US-Außenministeriums reagierte auf den Besuch des syrischen Präsidenten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. "Wir bedauern die Bemühungen, Bashar al-Assad zu legitimieren", schrieb der namentlich nicht genannte Sprecher des Außenministeriums als Reaktion auf Assads Besuch in den Emiraten. Die ausdrückliche Haltung des Außenministeriums gegen eine Normalisierung der Beziehungen zu Syrien zeigt, dass die Regierung von Joe Biden, wie frühere US-Regierungen, den Sturz der legitimen syrischen Regierung will und daher gegen alle Schritte sind, die darauf abzielen, sie anzuerkennen oder zu stärken. In den letzten Jahren haben die Vereinigten Arabischen Emiraten versucht, die Beziehungen zu Syrien wieder zu beleben. Nasrallah. Es gibt keine Experten oder Hisbollah-Truppen in der Ukraine. Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah hat Gerüchte kategorisch dementiert, wonach Kräfte der Bewegung in der Ukraine präsent seien. In den letzten Tagen haben einige pro-westliche Medien unbegründete Gerüchte verbreitet, in denen behauptet wurde, dass libanesische Hisbollah-Truppen zur Unterstützung der russischen Truppen in der Ukraine präsent seien. In seiner Rede am Freitagabend in Beirut sagte Sayed Hassan Nasrallah: "Ich bestreite kategorisch die Anwesenheit von Hisbollah-Kämpfern oder Experten in der Ukraine, die Seite an Seite mit russischen Streitkräften kämpfen. Niemand von der Hisbollah, weder ein Kämpfer noch ein Experte, geht auf dieses Schlachtfeld oder irgendein anderes Schlachtfeld", betonte er. Hisbollah-Chef forderte die libanesische Regierung auf, ein Krisenmanagementzentrum einzurichten, denn die Folgen des Ukraine-Krieges haben den Libanon und die Region erreicht. Ali Damouch, der stellvertretende Vorsitzende des Exekutivrats der Hisbollah, beschuldigte in diesem Zusammenhang kürzlich die US-Regierung, als erste und letzte für das, was in der Ukraine passiert, verantwortlich zu sein, weil es die USA waren, die in diese Richtung geplant, provoziert und Druck ausgeübt haben. Die Ukraine sei Opfer der Politik der Vereinigten Staaten geworden, die Spannungen in der Welt eskalieren zu lassen, sagte Damouch. Russland hat seit dem 24. Februar eine Operation in der Ukraine zur Unterstützung der selbsternannten Republiken Donetsk und Luhansk gestartet. Russland hat erklärt, sein Angriff auf die Ukraine sei nicht der Beginn eines Krieges, sondern ein Versuch, einen neuen Weltkrieg zu verhindern. Das Weiße Haus warnt China vor Folgen von Hilfen für Russland. Das Weiße Haus hat in einer am Freitag abgegebenen Erklärung die Regierung in Peking vor Hilfen für Moskau gewarnt. Das Weiße Haus teilte in der Erklärung mit, US-Präsident Joe Biden habe am Freitag in einem virtuellen Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping die Folgen einer möglichen finanziellen Unterstützung Pekings für Moskau geschildert. Biden habe hier die Konsequenzen erläutert, falls China Russland bei seinen brutalen Angriffen auf ukrainische Städte und die Zivilbevölkerung materielle Unterstützung gewährt, teilte das Weiße Haus mit. Die US-Regierung hat China und Unternehmen in der Volksrepublik bereits mehrfach davor gewarnt, Russland bei der Umgehung westlicher Sanktionen zu unterstützen. In einem solchen Fall könnten die Strafmaßnahmen auch auf chinesische Firmen ausgeweitet werden, hieß es. An einer anderen Stelle der Erklärung des Weißen Hauses hieß es zu diesem Treffen weiter, die beiden Präsidenten hätten vereinbart, Kommunikationskanäle offen zu halten. Die Gespräche hätten sich auf die ungerechtfertigte Invasion Russlands in der Ukraine konzentriert, heißt es in der Erklärung. Die Präsidenten der Vereinigten Staaten und Chinas wiesen ihre Teams an, die Errungenschaften des heutigen Gesprächs in dieser kritischen Zeit, die vor uns liegt, zu verfolgen. Nach Darstellung chinesischer Staatsmedien appellierte Xi in dem Telefonat an Biden, sich gemeinsam mit der Volksrepublik für Frieden in der Welt einzusetzen. Alle Parteien sollten gemeinsam den Dialog und die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine unterstützen, hieß es in den chinesischen Berichten zu Xis Aussagen weiter. Peking und Washington müssen ihre Beziehungen in die richtige Richtung lenken, sagte der chinesische Präsident seinem US-Amtskollegen. Das virtuelle Gipfeltreffen des US-amerikanischen und des chinesischen Präsidenten findet in einem kritischen Zeitpunkt im Russland-Ukraine-Krieg statt. Laut US-Beamten erwägt China militärische oder finanzielle Hilfe für Russland, und wenn Peking dieser Hilfe zustimmt, werden seine Beziehungen zum Westen für lange Zeit angespannt sein. Saudi-Arabien. Rund 100 Hinrichtungen seit Jahresbeginn. Angaben des saudischen Innenministeriums von Freitag zufolge sind seit Anfang dieses Jahres 2022 mindestens 100 Menschen hingerichtet worden. Laut der offiziellen saudischen Nachrichtenagentur WAS hat Saudi-Arabien nach offiziellen Statistiken des saudischen Innenministeriums im Jahr 2021 69 Menschen exekutiert und im Jahr 2019 184 Menschen. Nach Angaben des saudischen Innenministeriums wurden am Donnerstag 2 Indonesier und 2 Saudis wegen Mordes und Vergewaltigung hingerichtet. Das Ministerium gab am vergangenen Mittwoch in einer Erklärung auch die Hinrichtung von 3 Personen bekannt. Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben an einem Tag 81 Menschen hingerichtet. Die Beschuldigten seien wegen unterschiedlicher Verbrechen verurteilt worden, teilte das saudische Innenministerium mit, wie die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am vergangenen Samstag meldete. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1, Mashhad 2, Isfahan 10, Shiraz 13 und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Ukraine-Krieg und der Verzögerung der offenbar unterschriftsreifen Einigung zwischen Iran und der Gruppe 4+1 bei seit über 8 Monaten anhaltenden Atomgesprächen in Wien? Darüber sprachen wir mit Herrn Dr. Yavuz Özegöz, einem deutsch-türkischen Iran-Experten. Heute hören Sie den 4. und letzten Teil dieses Interviews.
Herr Dr. Otter, um auf dieses Atomabkommen zurückzukommen. Iran will auf jeden Fall, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Ist an einem Abkommen interessiert, soweit man hier hört. Dabei ist das Schicksal dieses Abkommens noch ungewiss. Was glauben Sie persönlich?
Ich hoffe, ja, es ist jetzt nicht meine Vermutung, sondern ich hoffe, dass die Kräfte in der Islamischen Republik Iran, die erkennen, dass das Paradies auf Erden nicht im Westen liegt, eines Tages die Oberhand gewinnen. Ich hoffe, dass die Gläubigen in der Islamischen Republik Iran erkennen werden, dass die Zukunft dieser Welt nicht in der moralisch abgründigen und verkommenen westlichen Welt liegt, sondern andere neue Wege gegangen werden müssen. Ich hoffe, dass die Iraner erkennen, dass zum Beispiel China inzwischen halb Afrika beherrscht und aufgekauft hat und eine Zukunft hat, sowohl wirtschaftlich als auch in politischer Hinsicht, mit der die westliche Welt gar nicht mehr mithalten kann. Und ich hoffe, dass die Kräfte, die erkennen, dass eine Kopplung an die westliche Welt, irgendwelche Bitten an die westliche Welt, irgendwelche Abhängigkeiten von der westlichen Welt nur zum Schaden der Islamischen Republik Iran sind. Das hoffe ich inständig. Und solange das nicht der Fall ist, wird es natürlich diese Hoffnung geben, dass Sanktionen aufgehoben werden. Aber wir müssen hier auch jetzt mal realistisch sprechen. Wir sagen immer, die Welt sanktioniert Iran. Aber die Welt ist inzwischen nicht mehr die Welt vor 20, 30 Jahren. Inzwischen ist es nur noch die westliche Welt, die den Iran sanktioniert. Iran verkauft nach wie vor sein Öl, vielleicht etwas billiger als der Öl, als der Weltmarkt. Aber die aktuelle Regierung verfügt über Gelder, mit denen sie nie und nimmer gerechnet hat. Sie hat mit einem Ölpreis von irgendwo 70 bis 80 Dollar gerechnet in ihrem Haushalt. Der Ölpreis ist seitdem ständig über 100 Euro gewesen, immer über 100. Selbst wenn Sie 10% billiger verkaufen müssen, sind Sie weit über dem Haushalt, der Ihnen zur Verfügung steht. Jetzt geht es nur darum, diese Gelder vernünftig einzusetzen und auch die Bevölkerung teilhaben zu lassen an dem unerwarteten Wohlstand, der darauf aufbaut. Dann soll man wissen, dass alles, was man sich aus dem Westen erhofft hat, kann man auch in China kaufen, kann man auch in Russland kaufen. Ich bin mir ganz sicher, dass schon bald die ersten chinesischen oder russischen Flugzeuge in der Islamischen Republik Iran fliegen werden und dann Airbus und Boeing Geschichte sein werden. Das ist zumindest meine Hoffnung. Aber ich bin auch sicher, dass die Menschheitsgeschichte in diese Richtung geht. Denn das darf man nicht vergessen. Selbst wenn es kurzzeitig zu solch einem scheinbaren Abkommen kommen sollte, selbst wenn zwischenzeitlich die westliche Welt so tun sollte, als wenn sie die Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran aufhebt. Ich sage ganz bewusst so tun sein sollte, weil einige in der Islamischen Republik Iran möchten sich geradezu betrügen lassen. Aber es wird nicht eine dauerhafte Geschichte bleiben. Dazu darf man den Background, den Hintergrund nicht vergessen. Der Hintergrund dieses Atomabkommens hat ja nichts mit Atom zu tun. Er hat ja nichts mit Atomenergie zu tun. Er hat ja nichts mit Nuklearforschung zu tun. Man muss den Hintergrund kennen. Der Hintergrund ist die islamische Befreiungstheologie. Die islamische Befreiungstheologie, die Anhängerschaft, die Schia von Imam Hussein, von Karbala und Ashura, die diesen weltgrößten Friedensmarsch von Najaf nach Karbala zu Arba'in auch mit ins Leben gerufen hat, jetzt in der aktuellen neueren multinationalen Form. All das steht in einem krassen Widerstand zum Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ein Feind der islamischen Befreiungstheologie. Wer das nicht verstehen möchte, der hat die islamische Befreiungstheologie nicht verstanden. Die islamische Befreiungstheologie möchte dem Menschen seine Menschlichkeit zurückgeben. Der Kapitalismus möchte den Menschen verdinglichen, damit er Dinge vergöttert. Und er möchte, dass er kauft, kauft und kauft und arbeitet, damit er kauft. Und das Ganze, dieser ganze Unfrieden, die der Mensch haben muss im Kapitalismus, kann nur funktionieren, wenn Unfrieden auf der Erde ist. Die islamische Befreiungstheologie funktioniert am besten mit Frieden auf Erden. Das sind zwei Systeme, die wirklich 180 Grad gegeneinander stehen. Komplett unterschiedlich und man muss es ganz offen aussprechen, der Kapitalismus ist Feind der Islamischen Republik Iran. Sie brauchen nur die Präambel, das Vorwort der eigenen Verfassung zu lesen. Dann verstehen Sie, es wird nie einen echten Frieden zwischen Kapitalismus und Islamische Republik Iran geben können. Das ist nicht möglich. So, und wenn man das einmal verstanden hat, dann versucht man, einen Frieden und wirtschaftliche Beziehungen mit den Ländern aufzubauen, die dieser islamischen Befreiungstheologie näher sind als der reine, brutale Raubtierkapitalismus, der diese ganzen Menschen hier völlig zerstört, zuletzt auch im Rahmen der Corona-Maßnahmen völlig zerstört hat, sogar die eigenen Kinder zerstört hat. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ländern. Das sind nicht nur diese großen Länder wie China, Russland, Indien, Pakistan und andere. Nein, das ist zum Beispiel auch in die vielen afrikanischen Länder. Und die Islamische Republik Iran hat hier ein Potenzial. Zum Beispiel, die Islamische Republik Iran kann Frieden zwischen Indien und Pakistan bewirken. Der Kapitalismus wird immer alles tun, damit es Krieg zwischen Indien und Pakistan gibt. Die Islamische Republik Iran kann Frieden in vielen Konfliktfeldern moderieren und dabei helfen, dass es zum Frieden kommt. Denn die Islamische Republik Iran braucht keinen Krieg. Der Kapitalismus braucht Krieg. Also, nochmal zurück zu Ihrer Frage. Wir müssen lernen, besonders die Geschwister, die gläubigen, gütigen Geschwister in der Islamischen Republik Iran, müssen lernen, ihren Blick von der westlichen Welt abzuwenden. Es gibt immer noch viel zu viele dort, die zu gerne in die westliche Welt schauen. Sie müssen lernen, den Blick von der westlichen Welt abzuwenden. Meine Wenigkeit, der hier mitten in der westlichen Welt lebt, ich habe meinen Blick von der westlichen Welt abgewandt. Mein ganzer Einsatz für Deutschland besteht darin, Deutschland aus dieser westlichen Welt, aus dieser westlichen Umklammerung zu befreien. Und wenn dann die Geschwister in der Islamischen Republik Iran, die gütigen, einsatzfreudigen Männer und Frauen und Eltern und Kinder, wenn die endlich dieses verinnerlicht haben, die eigene Wirtschaft stärken, indem sie sagen, wir wollen unsere Produkte fördern und nicht ausländische Produkte, indem sie nicht mehr das neiden, was diese Menschen hier zerstört, sondern ihre eigene Spiritualität hochhalten, dann werden sie sehen, wie sie Erfolg haben werden. Und dann wird auch niemand mehr über dieses Atomabkommen sprechen.
Vielen Dank, Herr Dr. für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Wird gesagt.
Ein König in einem fernen Land hatte einen Albtraum. Würde der Traum in Erfüllung gehen, am Morgen ließ er die Brahmanen kommen. Der König, er hieß Hilar, erzählte seinen Traum und ordnete an, deutet mir diesen Traum so schnell wie möglich. Die Brahmanen baten darum, zogen sich zur Beratung zurück. Als die Brahmanen umeinander versammelt waren, sagte ihr Anführer, endlich haben wir eine Gelegenheit, den Mord an 12.000 unserer Anhänger zu rächen. Hört, wir werden erst seine Familie vernichten und wenn er alleine ist, wird er selber an die Reihe kommen. Überlass die Sache mir. Aber wir sollten einander schwören, dass wir uns nicht gegenseitig im Stich lassen. Der König saß auf seinem Thron, als der Großbrahmane zu ihm sagte, »Wir haben uns beraten, Eure Majestät, und den Traum gedeutet. Ich sage es ungern, aber Euer Traum hat eine fürchterliche Bedeutung. Er gibt Kunde von einem großen Unglück, welches zu Eurem Sturz führt. Es gibt nur einen Ausweg. Welchen denn? Ihr müsst einige in Eurem Umfeld, in unserer Gegenwart, mit dem Schwert töten. Was soll das denn für eine Lösung sein?« rief der König aufgebracht. Der Großbrahmane sagte, »Leider gibt es keinen anderen Ausweg. Der König, und wen muss ich töten?« der Großbrahmane. Eure Majestät, nur weil ihr mich drängt, wage ich es zu sagen. Es sind euer Sohn Chaubar, eure Gemahlin Irondocht, der Großwesir, der Sekretär und der weiße Kriegselefant, sowie eure beiden Pferde. Ihr müsst sie mit dem Schwert töten, dann das Schwert zerbrechen und es ihnen ins Grab legen. Wir werden ihr Blut in eine Schüssel schütten und ihr müsst eine Zeit lang in dieser Schüssel sitzen. Wenn ihr dann aus der Schüssel herausgestiegen seid, werden wir einen großen Kreis um euch bilden und unsere Zaubersprüche sagen. Wir reiben eure linke Schulter mit Blut ein und dann waschen wir euch und tragen besondere Salben auf. Danach könnt ihr euch wieder getrost auf den Königsthron setzen. Wenn ihr das Haar für Haar durchführt, wird euer Traum nicht in Erfüllung gehen. Ansonsten erwartet euch die Entmachtung und der Tod. Der König rief: Ich werde nicht tun, was ihr sagt. Wie kann ich die Menschen, die mir am nahesten stehen, töten? Nein, ohne sie will ich weder Thron noch Reichtum. Der Großbrahmane genoss den Anblick des erschrockenen Königs. Es gibt keinen anderen Weg, Eure Majestät. Ihr habt doch den Vorrang und das Land braucht euch. Der König schwieg. Er ließ die Brahmanen gehen. Der Großwesir merkte, dass er tief bekümmert war. Aber er wusste, dass der König in einem solchen Zustand nicht ansprechbar ist. Also ging er zu der Gemahlin des Königs, Irondocht.
Diese Geschichte in Anlehnung an Kelile und Demne setzen wir beim nächsten Mal fort. Nun unser Sprichwort. خری که کتک میخوره تا به صاحبش ضرر بزنه. In einem Dorf gab es ein Eselstier, welches nichts mehr liebte als fressen und schlafen. Der Besitzer des Esels war ein fleißiger Bauer. Er behandelte seinen Esel sehr gut, aber der Esel bildete sich deshalb nur etwas ein und sagte sich: Ich bin der beste Esel auf der Welt und mein Besitzer wird nirgendwo einen besseren Esel finden. Als aber sein Besitzer einmal ungeduldig an der Leine zog und rief: Hör, du Faulpelz, wenn du nicht ab morgen fleißig bist, dann wirst du kein frisches Heu mehr zu Gesicht bekommen, dachte der Esel bei sich: Wir werden sehen. Am nächsten Tag, als der Esel in den Stall zurückkam, sah er einen leeren Futtertrog vor sich. Da dachte er bei sich: Oh, du willst mir also nicht zu fressen geben. Ich werd's dir zeigen. Ich wär ein großer Esel, wenn ich hungrig bliebe. Dann verließ er den Stall. Der Esel rannte aus dem Dorf hinaus und zu den Weizenfeldern. Gleich beim ersten Weizenfeld begann er sich an den Ähren gütlich zu tun. Er hatte großen Hunger. Da verspürte er plötzlich einen kräftigen Schlag auf dem Rücken. Ein Bauer stand mit dem Knüppel hinter sich. Der Bauer rief: Hast du keinen Besitzer, dass du einfach mir nichts, dir nichts, ein fremdes Feld betrittst? Aber der Esel fraß ungestört neue Weizenähren. Diesmal versetzte ihm der Feldbesitzer einen noch kräftigeren Schlag und der Esel zog es vor, die Flucht zu ergreifen. Aber der Bauer folgte ihm und schlug auf ihn ein, damit er ja nicht wiederkommt. Da hörte er jemand rufen: »He, was machst du da? Der Esel gehört doch nicht dir. Willst du ihn umbringen?« Es war der Eselsbesitzer, der herbeigestürzt war. Der Besitzer des Feldes wehrte sich: »Wenn dieser Esel keine Schläge einstecken will, soll er nicht den Weizen fressen, der anderen gehört.« Der Eselbesitzer klagte, sieh, was du mit dem armen Tier gemacht hast. Wenn er stirbt, werde ich einen großen Schaden haben. Aber der Bauer sagte, pass auf ihn auf, damit er nicht fremden Weizen frisst. Wann willst du mir meinen Schaden vergüten? Der Esel aber dachte, aha, mein Besitzer denkt nur an seinen Schaden und nicht an mich. Er kann etwas erleben. Als sie zum Stall kamen, streute sein Besitzer ihm nur eine Handvoll Gras in den Trog und sagte, hier, friss, ich werde nachdenken, aber du bekommst nichts Richtiges zu fressen, bevor du nicht fleißig geworden bist. Die anderen Esel hatten Mitleid mit ihrem verletzten Artgenossen und gaben ihm von ihrer Ration ab, aber der Esel wurde damit nicht satt. Am nächsten Tag rannte er wieder fort. Es ging ihm nicht darum, wieder seinen Magen zu füllen, sondern er wollte, dass jemand kommt und ihn verprügelt und sein Besitzer dadurch Schaden hat, damit er sich auf diese Weise an ihm rächen kann. Diesmal waren gerade mehrere Bauern auf dem Feld am Arbeiten. Als sie den Esel im Weizenfeld sahen, schlugen sie gemeinsam auf ihn ein und er verlor das Bewusstsein. Er wachte erst wieder im Stall auf. Seine Freunde umringten ihn besorgt. Der faule Esel fragte, was ist mit mir passiert? Da sagte einer der Esel, die Bauern wollten dich umbringen. Da fragte der faule Esel, und was hat mein Besitzer gesagt? Dein Besitzer hat sich sehr aufgeregt und gesagt, wenn dieser Esel stirbt, werde ich einen großen Schaden haben. Da lachte der Faulpelz erfreut und rief, oh, dann ist es ja gut, dass sie mich so heftig verprügelt haben. Morgen werde ich wieder weglaufen. Da meinte ein anderer Esel, du machst einen Fehler. Statt zu faulenzen, solltest du arbeiten. Dann bekommst du zu essen und kriegst keine Prügel mehr ab. Der Esel aber meinte, wenn ich nicht auf euch höre, was dann? Die Antwort lautete, dann wirst du ein dummer Esel sein. Und alle werden dich als Beispiel für jemanden anführen, der so dumm ist, sich selber zu schaden, um anderen zu schaden. Nämlich, sie werden sagen, er ist wie Charike Kotaik Michore, Torbe Sohobesh, Zarar Besane. Nämlich wie ein Esel, der Schläge einsteckt, damit er seinem Besitzer schadet.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Hören Sie unser heutiges Musikstück Andak Andak, was in diesem Sinne bedeutet langsam, langsam. Gesungen wird es von Shahram Nazeri.
کندک می پرستان میرسند اندک اندک جمع مستان میرسند اندک اندک می پرستان میرسند دل نوازان ناز نازان در رهند گل ازاران از گلستان میرسند Thank you.
Es folgt nun ein Beitrag unter dem Titel Strahlende Zukunft für die ganze Welt. Weiterhin gute Unterhaltung. Am 15. Schaban im Jahre 255 nach der Hijra und im Mondkalender 869 nach Christus erblickte Mahdi, Gott möge ihn bald erscheinen lassen, das Licht der Welt. Er ist der verheißene Imam, der zu einem Zeitpunkt, den nur Gott kennt, nach einem langen Aufenthalt im Verborgenen in Erscheinung treten wird. Durch ihn wird die Welt aus Unterdrückung und Unrecht erlöst. Wir beglückwünschen alle unsere werten Hörer zu dem Jahrestag der Geburt dieses letzten Hujjats, des letzten Beweises Gottes. Die ideale Gesellschaft wird es laut Islam erst unter dem verheißenen Weltenreiter geben. Wie die Geschichte zeigt, hat die menschliche Gesellschaft am meisten unter dem Unglauben und der Unwissenheit, Frevel und Unterdrückung, Armut und Mangel an Sicherheit gelitten. Es ist ein zentrales Anliegen der Regierung von Imam Mahdi, diese Missstände zu beseitigen. Dieser Auserwählte wird kommen, um das Tauhid-Denken, welches auf dem Prinzip des Glaubens an den einen Gott beruht, auf der ganzen Welt zu verbreiten und Frevel und Unterdrückung zu entwurzeln. Alle Menschen werden in den Genuss der Gerechtigkeit kommen und weltweit Sicherheit erleben. Alle werden versorgt werden und die ganze Erde wird aufblühen.
Das Erste, wozu alle Propheten Gottes aufriefen, waren die Anbetung Gottes und die Distanzierung von den falschen Göttern. Auch der Prophet des Islams, Friede sei mit ihm und seinem Hause, hat gesagt, dass der Glaube an den einen einzigen Gott die einzige Rettung ist. Das wichtigste Ziel ist für seinen Nachkommen Imam Mahdi die Herstellung einer universalen Regierung auf dem Prinzip der Einheit Gottes. Um die ideale Gesellschaft herzustellen, müssen die Menschen erst zu einer gemeinsamen Überzeugung gelangen. Die Völker werden einander nur dann näher kommen, wenn sie an den einen einzigen Gott glauben und diese Überzeugung die zentrale Rolle in ihrem Leben spielt. Dieses Ziel wird Imam Mahdi vollständig verwirklichen. Imam Sadiq hat gesagt: Bei Gott, wenn der Mahdi aus unserem Hause kommt und seine umfassende Ordnung aufstellt, werden das Prinzip der Einheit Gottes und die Beseitigung der Götzenanbetung die Grundlagen seiner Herrschaft bilden. Er wird die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Völkern und Religionen beseitigen und alle Religionen werden zu einer Religion. Die universale Herrschaft Imam Mahdis beruht auf den Offenbarungslehren und den Wertmaßstäben der Religion. Zentrale Achse für Gesetzestreue, Gerechtigkeit, Wohltätigkeit, soziale Beziehungen, Sicherheit und Wirtschaftswohlstand werden der Glaube an den einen Gott und die Gottdienstbarkeit sein. Der nächste wichtige Schwerpunkt für die Herrschaft Imam Mahdis ist die Beachtung des Wissens und die Bekämpfung der Unwissenheit. Die Menschen hat bereits einen hohen Wissensstand erreicht, dennoch ist sein Wissen im Vergleich zur Zukunft noch sehr geringfügig. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, kündigt den Wandel in der Wissenschaft unter der Herrschaft von Imam Mahdi wie folgt an. Wissenschaft und Wissen besteht aus 27 Worten, gemeint sind 27 Zweige. Was die Propheten den Menschen überbrachten, sind nur zwei Worte davon. Aber wenn unser Reim, der Aufstehende, sich erhebt, macht er die anderen 25 Worte, Zweige, offenkundig und verbreitet sie unter den Menschen. Im Reich des Imam Mahdi möge er bald in Erscheinung treten, gehen die wissenschaftlichen Fortschritte mit der Vervollkommnung von Geist und Seele einher. Die Mittel des Fortschrittes werden nicht mehr in die Hände von ungeeigneten Leuten fallen. Durch wachsende Rationalität und moralischer Veredelung kommt eine Gesellschaft zustande, die würdig sein wird, die Welt zu verwalten. Ein weiterer wichtiger Punkt im Regierungsprogramm Imam Mahdis ist der Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unrecht und die Herstellung der Gerechtigkeit. Der Prophet Gottes hat gesagt: Und wenn nur noch ein Tag für die Welt verblieben sollte, dann wird Gott diesen so sehr ausdehnen, bis ein Mann aus meinem Hause kommt und die Welt mit Gerechtigkeit so sehr erfüllt, wie sie mit Ungerechtigkeit und Unterdrückung erfüllt gewesen ist. Die Propheten und die Gottesfreunde haben zur Herstellung von Gerechtigkeit aufgerufen. Wenn Gerechtigkeit verbreitet wird, wird es in der Gesellschaft Rechtschaffenheit und Wohltätigkeit geben und werden die Grundlagen der Menschenliebe und Brüderlichkeit und Freundschaft gefestigt. Imam Sadiq a.s. hat gesagt, dass unter Imam Mahdi die Gerechtigkeit in die Häuser der Menschen einkehren wird. In der idealen Gesellschaft, die Imam Mahdi herstellen wird, werden die Menschenliebe und die Hilfsbereitschaft und Wohltätigkeit so selbstverständlich sein, als ob alle Mitglieder der Gesellschaft eine Familie bilden. Wenn der Imam der Zeit Imam Mahdi herrschen wird, kommt jeder zu seinem Recht und keiner wird das Recht eines anderen verletzen können. Das Herrschaftssystem der Unterdrücker und Gewaltsamen wird von Imam Mahdi beseitigt werden. Gemäß dem Vers 55 der Sure Nur, Sure 24, wird Gott diejenigen, die gläubig sind und rechtschaffen handeln, auf der Erde herrschen lassen. Unter der gerechten Ordnung Imam Mahdis werden alle Menschen vor einer gerechten Gesetzgebung gleichgestellt sein. Gemäß den Überlieferungen wird in der idealen Gesellschaft des Imam Mahdi alles für die materielle Entwicklung der Menschheit bereitgestellt. Die gesunden Wirtschaftsaktivitäten werden aufblühen. Wenn sich die Menschen aufgrund von Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit zusammenschließen, wird Gott ihnen zahlreiche Gnadengeschenke schicken, damit sie die sozialen und wirtschaftlichen Probleme bewältigen können. Die Natur wird ihre verborgenen Schätze für die Menschen ausbreiten, sodass sie optimal die Segensgeschenke Gottes nutzen können. Der Prophet des Islams sagt: Der Mahdi wird sich unter meiner Gemeinde erheben. In seiner Zeit werden die Menschen an Segensgaben gelangen, wie es sie zu keiner anderen Zeit gegeben hat, und die Erde verbirgt nichts von dem, was in ihr gedeihen kann. Ein wichtiges Regierungsziel Imam Mahdis ist außerdem die Herstellung von universaler Sicherheit und Frieden unter den Menschen. Keiner fühlt sich mehr bedroht. Im Koran verheißt Gott jedem Mann und jeder Frau, die rechtschaffen handeln und gläubig sind, ein edles und würdiges Leben. Wir werden unter der Herrschaft Imam Mahdis Zeuge eines solchen edlen menschlichen Lebens, welches auf Glauben und rechtschaffenen Taten beruht. In der Weltordnung Imam Mahdis wird der aufrührerische, gierige Dämon gebändigt und Engstirnigkeit und Geiz werden verfliegen. Ungerechtigkeit und Diskriminierung werden ausgemerzt und es wird keinen Hass mehr geben. Statt Unsicherheit und Bedrohung wird Sicherheit einkehren. Es ist Gottes Wille, dass sich alle Menschen in Ost und West unter dem Banner der Herrschaft Mahdis versammeln. In allen Bereichen wird dank der Verbreitung des Glaubens an den einen Gott und der Gerechtigkeit eine heilsame Globalisierung Wirklichkeit. Es wird eine Welt entstehen, wie sie der Koran angekündigt hat. Wie schön ist alleine schon die Vorstellung von einer solchen höheren und edlen menschlichen Gesellschaft. O Gott, in einer Zeit, wo einige ignorant und egozentrisch nach Macht streben, dem Unrecht frönen und aufgrund falscher Interpretation des Korans und der Tradition des Propheten glauben sie, seien im Recht und hätten das Recht, Massaker an zahllosen Unschuldigen zu verüben. In einer solchen Zeit mögest du, o Gott, uns die Freude bescheren, deinem strahlenden letzten Beweis zu begegnen. Imam Mahdi, der der wahre Maßstab für Recht und Gerechtigkeit ist und der an den Unterdrückern Vergeltung übt für das Leid der Leibenden und der Unterdrückten. In Hoffnung auf jenen Tag, wo die Herzen aller Menschen von dem Licht der Lenkung durch den verheißenen Mahdi, möge Gott sein Erscheinen beschleunigen, erleuchtet werden und die Menschheit dank der einmaligen Lenkung dieses großen Retters ihre Hoffnungen und Wünsche in Erfüllung gehen sieht. Thank you.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.